Als junger Kerl, als ich noch so in der Gesamtschule war, in der ersten Zeit, hat meine Mama mir morgens immer etwas mitgegeben. Das waren solche Dinger hier. Ich weiß nicht, kennt ihr die auch noch? Ja? Habe ich hier auch einmal für den hier in Eulenform, wohl. Ja. Ein Wärmekissen. Und Mama hat mir das morgens immer gekocht im Winter. Da war das immer schön warm dann an den Händen. Und ich finde die Dinger einfach faszinierend. Ja? Die sind so schön wabbelig weich. Und wenn man dann dieses Metallblättchen da drin drückt, dann werden die irgendwann mit der Zeit richtig hart. Ja, und dabei hat es den schönen Effekt, dass die dann nochmal warm werden. Ist echt eine sehr interessante Erfindung. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mich das damals gefragt, hatte keine Ahnung. Und warum da etwas hart wird, warum das wieder warm wird, was dieses Metallplättchen da drin soll. Und dank des Internets kommt man da auch relativ schnell an Antworten. Ich habe herausgefunden, das Zeug, was da meistens drin verwendet wird, nennt sich Natriumacetat-Trihydrat. Ja, kann bestimmt jeder von euch was mit anfangen. Ich habe keine Ahnung, also es ist wohl irgendwas Natriumsalz von Essigsäure. Kann man schon mal ein bisschen was mit anfangen. Und bei Hitze löst sich dann dieses Salz im Kristallwasser und wird so ein bisschen zäh flüssig. Ja, Chemiker nennen das metastabilen Zustand. Und wenn man dann irgendwann dieses Metallplättchen darin drückt, ja, so wie so ein Knackfrosch, den kennt ihr wahrscheinlich, oder wie diese Pfefferminzdöschen, da knackt das und dann löst sich die sogenannte Kristallisation aus. Ja? Den Rest könnt ihr euch dann irgendwann mal von irgendeinem Chemiker erklären lassen, warum das Ganze dann wirklich funktioniert. Auf jeden Fall, das Ding macht einiges deutlich. Ja? Wenn man sich die Frage stellt, wodurch wird es eigentlich feste, ja, dann wird der eine sagen, ja gut, wenn ich hier dieses Metallplättchen drücke, dann wird das feste. Der Chemiker würde wahrscheinlich sagen, ja, das liegt an den Stoffen da drin. Die reagieren da miteinander, irgendwas passiert da drin, dann wird das feste. Und wieder irgendein anderer würde sagen, nun, irgendjemand löst das Ganze ja aus. Er wird diesen großen Gesamtblick haben. Jemand, der auf dieses Metallplättchen drückt, der ist letzten Endes dafür verantwortlich, dass das feste wird. Irgendwie stimmt ja alles drei. Ja, einmal sind es die Substanzen, einmal ist es dieses Metallplättchen, was irgendwas darin auslöst, und einmal ist es derjenige, der das Metallplättchen drückt, dass das Ganze feste wird. Und wenn wir heute unseren Text lesen, dann geht es darum, dass auch etwas feste wird. Und zwar ist das unser Glaube. Unser Glaube, der fest werden soll, und wie der Glaube fest wird, das lesen wir heute in unserem Text in Apostelgeschichte 14, die Verse 21 bis 28. Wir werden einige Punkte finden, wie unser Glaube fest wird. Apostelgeschichte 14, die Verse 21 bis 28. Und als sie, also Barnabas und Paulus, in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jünger gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt haben, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an dem sie gläubig geworden waren. Und nachdem sie Pisidien durchzogen hatten, kamen sie nach Pamphylien, und als sie in Perge das Wort geredet hatten, gingen sie hinab nach Attalia, von da segelten sie ab nach Antiochia, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet habe. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes, die wir vor uns haben, und ich bete nochmal. Himmlischer Vater, danke für dein Wort, was wir haben dürfen, und ich bitte dich, dass du ja heute Morgen Konzentration und Ruhe schenkst zum Hören und Reden, Herr. Und Herr, wir bitten dich, dass du selbst in unser Herz hineinredest. Herr, dass unser Glaube fest wird und dass wir heute verstehen ein Stück weit mehr, wie das funktioniert. Herr, und dass du es bist, der letzten Endes dahinter steht und der uns durch deinen Geist, wie wir es auch die Woche immer wieder hören konnten, führt und leitet und wirklich unser Innerstes bewegt. Danke dafür, lieber Vater. Amen. Und so habe ich diesen Text unter das Thema gestellt, wie der Glaube fest wird. Und dazu haben wir zum einen, erstens durch Ermahnung und durch Ermutigung. Oder durch Ermahnung und Stärkung, wie wir gesehen haben, die Verse 21 und 22. Ja, vergleichbar mit diesen Metallplättchen, schon fast ganz hart hier, also vergleichbar mit diesen Metallplättchen, was hier drin ist, werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Dann sehen wir, was man vielleicht nicht direkt versteht, warum dadurch der Glaube fest wird, durch starke Strukturen, die in der Gemeinde eingesetzt worden sind, die Ältesten, die eingesetzt worden sind, wo Strukturen geschaffen worden sind, werde ich aber gleich noch erklären. Also eben durch diese Salzkristallstrukturen, die das Ganze festmachen, und zum Schluss, wie der Glaube fest wird, durch Zeugnisse. Ja, das Einwirken von außen. Zeugnisse sind nichts anderes, als von dem zu erzählen, was Gott getan hat. Er ist derjenige, der auf dieser ganzen Reise dabei war und der gewirkt hat. Und ich finde diesen Text einfach toll. Er zeigt so sehr auf, wie Paulus und Barnabas aktiv waren und sich um die Gemeindemitglieder gekümmert haben. Ja, wir haben wieder beide Seiten hier. In den ersten 5 Versen sehen wir diese hingegebene, diese aufopferungsvolle, diese freimütige Nachfolge von Paulus und Barnabas, die sich eingesetzt haben, um den Menschen das Evangelium zu bringen, um die Menschen im Glauben zu festigen. Und auf der anderen Seite, das machen die letzten Verse deutlich, sehen wir Gottes souveräne Eingreifen. Wir reden von ein und derselben Situation oder von vielen Situationen. Einmal die menschliche Seite und Gottes souveränes Wirken, wie wir dann am Ende in dem Zeugnisteil sehen werden. Und so soll der Glaube der Jünger, wie wir hier dreimal in unserem Text lesen, gestärkt werden. Jünger, Vers 21, 22, 28. Soll gefestigt werden, soll wachsen, eben durch verschiedene Komponenten. Und natürlich sind das nicht die einzigen Festiger, die wir in der Bibel finden. Ja? Wie auch bei den Wärmekissen spielen auch andere Faktoren noch eine Rolle dabei. Ich denke, große Hitze oder starke Kälte könnten auch noch Einfluss drauf nehmen. Ich vermute das einfach mal. Oder auch das Material, aus dem das gemacht ist. Unser Glaube wird auch durch andere Arten und Weisen gefestigt. Eben nicht nur die drei, die wir heute sehen werden, aber wir gehen heute auf diesen Text ein und schauen, was Gott uns da zu sagen hat. Nur ein paar Beispiele zu nennen. Unser Glaube wird gefestigt durch Anfechtungen oder Prüfungen. Ja, wenn wir an Abraham denken, haben wir gerade in El Shaddai in dem Lied gesungen, der seinen einzigen Sohn opfern sollte, eine Prüfung Gottes. Und sein Glaube wurde gefestigt, er wurde gestärkt und hat erkannt, ja, das ist der lebendige Gott, der souverän wirkt und dem ich voll vertrauen kann. Oder durch Erfahrungen, die wir mit Gott machen. Das eng zusammen, gerade auch die Prüfung, Anfechtung sind die Erfahrungen, die wir mit Gott machen. Aber wenn du zum Beispiel den 2. Timotheusbrief ganz am Ende lest und seht, was Paulus ziemlich zum Ende seines Lebens geschrieben hat, dann darf er rückblicken auf gut 30 Jahre, die er mit Jesus lebte und wo er gemerkt hat, boah, dem kann ich ganz vertrauen. Man merkt einfach, wie fest sein Glaube wirklich ist. Aber heute schauen wir uns diese 8 Verse an und sehen, was Gott uns durch diese Verse sagen möchte. Und so lesen wir Vers 21, als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt haben, viele zu Jüngern gemacht haben, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Das erste durch Ermahnung und Ermutigung, und ich habe uns hier eine Karte mal mitgebracht. In jener Stadt, das ist die Stadt Derbe. Ja, und hier kann man wirklich so an den Pfeilen sehen, was wir gerade auch gesungen haben, rauf und runter, kreuz und quer, ja. Das Wort von Gott ging ums Mittelmeer. Ja, ist ja das Mittelmeer hier und die Türkei, wo auf der ersten Missionsreise das Wort Gottes verkündigt wurde. Und da, wo der rote Balken drum ist, da ist die Stadt Derbe. Rot symbolisiert den Hinweg, den sie genommen haben, blau dann den Rückweg. Und Lukas berichtet uns hier in aller Kürze, was dort geschehen ist. Grundsätzlich ist das geschehen, was sie von Jesus selbst mitbekommen haben. Dass sie losgefahren sind, im ersten Teil, dann losgegangen sind, um alle Nationen zu Jüngern zu machen. Taufe gehörte auch dazu, auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sie zu lehren, alles zu bewahren, was Jesus geboten hat. Matthäus 28. Und so verkündigten sie hier den Menschen in Derbe das Evangelium. In Vers 25 lesen wir, dass sie dann später in Perge, das ist noch ein bisschen weiter unten, das Wort verkündigt haben. Das ein und dasselbe, diese gute Nachricht von Jesus Christus, diese gute Botschaft. Alleine Jesus Christus rettet vor dem ewigen Tod. Aber dann sehen wir, dass es eben nicht dabei blieb, sondern hier steht etwas, dass sie zu Jünger gemacht wurden. Zu Jüngern machen ist nicht einfach nur der Akt, dass jemand Kind Gottes wird, sondern es geht noch ein bisschen weiter. Jünger machen ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess, wie ich auch gleich noch anhand von einigen Punkten deutlich machen möchte. Ja, ab dem Punkt, wo Menschen gerettet sind, wird man Jünger? Man bezeichnet sich als Jünger, ja. Aber dann das Jüngersein und das Jüngerwerden und immer mehr zu lernen von Jesus, das ist ein lebenslanger Prozess. Und so sehen wir, dass genau das hier passiert. Sie investieren sich in diese Menschen, die Jesus gefunden haben. Ja, sie werden nicht einfach ihrem Schicksal überlassen, gläubig geworden, ja guck mal, was du tust. Natürlich ist da eine gewisse Eigenmotivation. Wenn jemand gläubig wird, dann möchte er mehr von Jesus erfahren, in der Bibel lesen oder auch Gemeinschaft mit Christen haben, wo er nachfragen kann, wie ist das zu verstehen? Auf der anderen Seite ist da auch eine Verantwortung von denjenigen, die schon länger mit Jesus leben, etwas weiterzugeben, was man schon von Jesus gelernt hat. Und ich möchte an diesem Punkt ein bisschen stehen bleiben. Jünger werden, was das bedeutet, wahre Jüngerschaft, und ich kann hier noch ein bisschen Werbung machen, auch für unseren Büchertisch, wahre Jüngerschaft. Es ist ein Buch von 1962 und es hat kein bisschen an seiner Aktualität verloren. Wahre Jüngerschaft von William MacDonald, und er fasst so deutlich und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen zusammen, was es bedeutet, Jünger zu sein. Er sagt, nichts Geringeres als bedingungslose Hingabe kann jemals die richtige Antwort auf Jesu Opfer auf Golgatha sein. Nichts Geringeres als bedingungslose Hingabe. Und so hat er ziemlich am Anfang 7 Bedingungen zur Jüngerschaft, nennt er das, aufgeschrieben. Er zeigt einfach an den Worten Jesu auf, was es heißt, Jünger zu sein. Wo Jesus sagt, dann seid ihr meine Jünger oder dann könnt ihr nicht meine Jünger sein. Und die möchte ich einfach kurz mit euch durchgehen. Dass wir ein Stück darüber nachdenken, was dieses Thema Jünger eigentlich zu bedeuten hat. Ja, und vielleicht ist das ein Stück weit in unserem Denken verloren gegangen, dass auch wir Jünger, Nachfolger Jesu sind und was das bedeutet. Und so sagt er als allererstes, die alles übersteigende Liebe zu Gott. Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu noch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Muss man es erklären hier, dieses Hassen heißt ja nicht, dass ich wirklich den anderen hasse in Form, dass ich seinen Tod wünsche, sondern hier ist ja ein Vergleich, ja? Ein Vergleich zu der Liebe, wie wir zu unseren Familien haben, und dem Vergleich zu unserer Liebe, die wir als Jünger zu Jesus haben sollen. Und die soll so viel höher sein, die soll so viel intensiver sein, eine alles übersteigende Liebe zu unserem Herrn. Und dann wird da noch diese Eigenliebe erwähnt. William MacDonald sagt, die Eigenliebe ist eines der am schwersten zu überwindenden Hindernisse der Jüngerschaft. Wahre Jüngerschaft, wirklich Jesus nachzufolgen, ist die Eigenliebe das größte Hindernis. Weil wir uns selber wichtig nehmen, weil wir uns selber meinen, die Dinge tun zu müssen, die uns gut tun. Die alles übersteigende Liebe zu Gott. Als nächstes sagt er die Verleugnung des eigenen Ichs. Matthäus 16, Vers 24. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst. Völlige Hingabe an die Herrschaft Jesu Christi, sodass das eigene Ich keine Rechte oder Ansprüche mehr hat. Ja, was sagt Paulus im Galaterbrief? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das, was ich jetzt lebe, im Fleisch, lebe ich aus dem Glauben. Christus lebt in mir. Er hat alle Ansprüche in meinem Leben. Und das haben wir so deutlich in den Tagen jetzt nochmal gesehen. Wer da in uns eingezogen ist, es ist Gott durch den Heiligen Geist, der nicht nur wie im Alten Testament mal hin und wieder Besucher bei Menschen war, sondern fester, ewig bleibender Bewohner in einem Christen ist. Verleugnung des eigenen Ichs. Und dieser Vers geht ja noch weiter und das ist die wohlüberlegte Wahl des Kreuzes. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Was bedeutet das? Das Kreuz steht für Schande, für Verfolgung und Schmach. So sagt William MacDonald. Das ist etwas in unserem Leben, wenn wir wirklich Jesu Jünger sind und ihm nachfolgen, dann werden wir das erleben. Und jeder Gläubige, so sagt er weiter, kann dem Kreuz einfach dadurch entgehen, dass er sich der Welt und ihren Wegen anpasst. Ja, natürlich. Wenn wir nicht bekennen, dass wir Jesu Jünger sind, dann werden wir auch nichts an Problemen haben in dieser Hinsicht. Aber wenn wir Jesus bekennen, dann kann uns das durchaus passieren. Und in diesem Vers steckt noch weiteres drin. Nachfolge. Wenn jemand mir nachkommen oder mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann bedeutet das nicht, dass wir ihm hinterherlaufen. Ja, das haben auch viele Menschen damals getan, sind ihm hinterhergelaufen. Aber da gibt es einen Unterschied zu wirklicher Nachfolge. Die, die sich ihm wirklich hingegeben haben, die sich ihm völlig anvertraut haben. Wo Jesus sagt, ja, ich habe keinen Platz, um mein Haupt niederzulegen. Ja, aber es sind Menschen ihm trotzdem nachgefolgt. Und vor allem bedeutet es, auch seinem Wesen quasi nachzufolgen. Wie war Jesu? Er war völlig gehorsam gegenüber Gott. Selbstlos im Dienst. Voller Eifer. Voller Geduld. Mit Ausdauer. Und viele, viele Eigenschaften, die wir auch gestern nochmal gehört haben, können wir in Jesus sehen. Wenn wir ihm nachfolgen, dann bedeutet es, dass wir dahin kommen, dass wir seine Wege gehen und sein Wesen repräsentieren. Bedingungen der Nachfolge, Bedingungen wahrer Jüngerschaft. Das sind so klare Worte und deswegen kann ich unbedingt nur Werbung machen für dieses Buch. Ich habe es einmal gelesen, jetzt die Woche nochmal ein bisschen mehr überflogen, aber es ist einfach so krass, was er schreibt und das ist ja nichts anderes, als was Jesus uns sagt. Ja? Johannes 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander Liebe habt. Jünger. Jünger sein erkennt man daran, dass sie Liebe haben. Den anderen höher achten als sich selbst. Stets in seinem Wort bleiben. Johannes 8, Vers 31. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaft meine Jünger, sagt Jesus. Dranbleiben, weiter studieren, Gottes Wort ernst nehmen. Und dann, als siebten Punkt, fügt er noch etwas hinzu, wo er sagt, das ist wahrscheinlich die unpopulärste aller Bedingungen, die Christus für die Nachfolge stellt. Alles aufgeben, um ihm zu folgen. So kann keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Ich bin mir bewusst, dass ich das eigentlich jetzt noch sehr weit entfalten müsste, was das bedeutet, allem zu entsagen. Und deswegen kann ich euch einfach mal als erstes das Buch anbefehlen. Aber wenn ihr da noch tiefer gehende Fragen habt, kommt bitte auf mich zu. Grundsätzlich, so fasst William MacDonald zusammen, bedeutet es den Verzicht auf materielle Werte, die nicht zum Leben notwendig sind. Das ist zusammengefasst das, was er noch im Büchlein auch hinterher noch weiter ausbreitet. Das sagt Jesus über die Bedingungen, Jünger zu sein. Das ist krass, oder? Wer lebt so ein Leben? Und er sagt auch hier in diesem Buch, dass er, der Schreiber dieses Büchleins, ist sich darüber im Klaren, dass er sich selbst durch diese Aufstellung dieser 7 Punkte als einen unnützen Knecht verurteilt. Er sagt selber, ich bin noch nicht besser als jemand. Aber darum darf es trotzdem nicht verschwiegen werden, sagt er. Darum müssen wir doch darüber reden, weil Jesus das doch so deutlich sagt. Dass unser Leben nicht einfach so hindümpelt, vor sich hindümpelt und wir mal in die Gemeinde kommen und ja, so ein bisschen was von Gott hören. Echte Jünger, echte Nachfolge. Vielleicht hat es in deinem Leben nachgelassen. Und als ich dieses Buch gelesen habe, da war ich sag mal, auch viel mehr irgendwo Feuer und Flamme für viele Sachen. Und ich war so baff, als ich das gelesen habe. Und jetzt, wo ich es die Woche nochmal gelesen habe, dann merke ich, irgendwie hat sich ein bisschen was in vielen Richtungen verändert. Wo ich merkte, hey, das ist wahres Jüngersein. Das ist Jesus nachfolgen. Und vielleicht denkst du das auch gerade, wenn du einfach nur diese 7 Punkte liest, was es bedeutet, Jünger zu sein. Ich wünsche mir, denke weiter darüber nach, aber vor allem, fang an, lebe danach. Was der Jesus sagt, das sind alles Worte Jesu aus den Evangelien. Das war so ein kleiner Exkurs jetzt. Ich hoffe, es hilft einfach, um etwas mitzunehmen, auch in dieser Richtung, was es bedeutet, Jünger zu sein. Nun zurück zu den Jüngern in der Apostelgeschichte, wo Paulus und Barnabas waren und wo sie nun nach Lystra, Ikonion und Antiochia kamen. Ja, hier oben, wo der rote Rahmen ist, diese drei Städte, Lystra, Ikonion und Antiochia. Und ihr Anliegen war klar. Ja, wenn wir die Pfeile verfolgen, dann sind sie wieder genau in denselben Städten auf dem Rückweg. Warum tun sie das? Um den Glauben der Menschen dort zu stärken. Strukturen einzuführen, Älteste einzusetzen. Und das obwohl, und das ist der Knaller, wenn ihr euch an letzte Woche erinnert, obwohl das mit Gefahren für ihr Leib und ihr Leben gekennzeichnet war, als sie in diesen Städten waren. Ja? Lukas Nestvogel hatte mir so einen Satz gesagt. Er sagte, in Ikonion war es derbe, aber noch derber war es in Lystra. Ja, um einfach dieses Wortspiel dieser Städte hier zu gebrauchen. Antiochia war ja noch die andere Stadt, wo sie dann auch nochmal hingingen, wo sie sich am Ende den Staub von den Füßen geschüttelt haben, als Ausdruck, ja, wenn ihr Jesus ablehnt, dann schütteln wir zur Reinigung das Dreckige von den Füßen. Wir hauen ab hier, wir haben nichts damit zu tun. Ikonium, wo sie fast misshandelt und gesteinigt wurden, wo sie geflohen sind, gerade noch geflohen sind. Und dann in Lystra, wo es noch derber wurde, wo Paulus gesteinigt wurde, wo sie dachten, er sei schon tot, aber wo dann wiederum Jünger waren, die sich zu ihm begeben haben und er war nicht tot. Lystra. Ja, und sie gehen wieder genau diese Städte. Verstehen wir, was hier vor sich geht? Verstehen wir da ihre Motivation? Wegen ihrer Liebe zu diesen Heiligen, zu denen die Kinder Gottes geworden sind. Wo ihr Glaube weiter gestärkt und fest werden soll. Darum gehen sie dahin zurück und gucken, was ist da geschehen in der letzten Zeit, wo wir nicht da waren. Und das ist so bemerkenswert, dass ihnen alles andere egal war. Nur damit der Glaube dieser Menschen fest wird. Ja? Und vielleicht merkst du, wo ich ja gerade darüber gesprochen habe, dass auch diese Eigenmotivation, ja, wo wir begonnen haben, mit Jesus zu leben, wo diese Eigenmotivation da war, mehr in der Bibel zu lesen, mehr zu forschen und zu mit Gott zu reden und Gemeinschaft mit Christen zu haben, wo wir die vielleicht auch ein Stück weit über Bord geworfen haben. Vielleicht weißt du das auch und merkst das auch in deinem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir wieder dahin kommen, uns mehr selber damit beschäftigen, was unser Herr sagt. Diese Beziehung, was die Grundlage für alles ist zu unserem Herrn Jesus. Und mit diesen Gedanken möchte ich dich ermutigen. Fang wieder an, bleib dabei, wenn du dabei bist. Intensiviere es. Und Ermahnung und Ermutigung, das war eben mit dieser Grund, warum Paulus und Barnabas nun in diese Städte zurückkehrten. Aus dieser hohen Motivation, den Menschen wirklich ihren Glauben zu stärken. Und Wir sehen hier, wie die Evangeliumsverkündigung Frucht getragen hat. Hier waren Jünger und Paulus und Barnabas kümmerten sich um sie. Ja, sie betrieben Seelsorge. Hier steht es ja, an diesen Seelen der Jünger kümmerten sie sich drum. Und sie stärkten sie. Ja, diese Stärken, das werden wir noch einige Mal in der Apostelgeschichte lesen. Und sie ermutigten sie, bei Jesus dran zu bleiben und diesen Glauben, der in ihnen begonnen hat, zu festigen. Durch Predigten ganz wahrscheinlich, vom Alten Testament her, wie treu Gott gehandelt hat. Ja, wie er Abraham geführt hat, so führt er auch uns. Gesungen. Treu an Jesus dran zu bleiben und gleichzeitig eben auch dieses Ermahnen. Ja, dieses im Glauben zu verharren, das auszuharren, weil Bedrängnisse kommen werden. Die gehören dazu, wenn es um den Einzug in das Reich Gottes geht, so steht es hier. Was bedeutet das? Nun, das Reich Gottes ist ja schon angebrochen, sagt Jesus. Ja, wenn wir gläubig werden, Kinder Gottes werden, gehören wir zu diesem Reich. Aber es ist noch nicht da in Sichtbarkeit und in Vollkommenheit. Und bis das soweit ist, wird vieles noch geschehen. Und es werden viele Bedrängnisse sein. Viele Bedrängnisse bis dorthin. Steht noch einiges vor uns. Und so steht hier etwas von einem hineingehen müssen, von einem göttlichen Müssen. Ja, das Leiden der Christen, wir haben es schon einige Male thematisiert in Apostelgeschichte, stoßen wir auch immer wieder darauf, weil es immer wieder auch Märtyrer gibt, die für ihren Glauben sterben. Und ich habe einfach nur mal ein paar Stellen hier hingeschrieben, die das so deutlich machen, dass wir nicht sagen können, ja, Leiden hier in Deutschland? Nö, völlig vergessen. Wenn wir uns mutig zu Jesus Christus bekennen, dann erleben wir zumindest hier in Deutschland eine abgeschwächte Form von Leiden, sei es Lästerung oder sei es Ausgrenzung, aber viele Christen, an die wir auch immer wieder denken im Gebet, auch donnerstags, die leiden wirklich darunter, unter Verfolgung, unter Qualen, die ihnen zugetan werden und auch unter Tod. Und die Bibel macht es deutlich, wir können nicht sagen, das gibt es nicht. Wer an Jesus Christus glaubt, für den gehört das dazu. Warum ist das gut? Warum gehören Bedrängnisse dazu? Einmal, damit unser Glaube geläutert wird, damit er rein wird und folglich fest wird. Damit unser Charakter gestärkt wird. Damit das Vertrauen auf die eigenen Möglichkeiten sinkt und das Vertrauen auf den lebendigen Herrn wächst, wenn wir durch so eine Zeit von Bedrängnissen durch sind. Und damit die Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses wächst. Wir wirklich zeigen, ja, ich stehe zu meinem Herrn, komme was wolle. Und das sind Paulus und Barnabas und so Vorbilder, die wir gerade gesehen habt, dem roten Weg hin, genau denselben Weg mit Blau wieder zurück sind, in dieselben Städte. Dieser hohen Motivation. Und der erste Punkt, damit unser Glaube fest wird, dazu gehört diese Ermahnung und Ermutigung. Dass wir uns gegenseitig anspornen, dass wir uns gegenseitig stärken mit den Worten Gottes. Damit wir uns gegenseitig ermahnen, wieder auf den Weg Jesu zurückzukehren, Sünde zu lassen, wo wir das an einem Bruder und einer Schwester sehen. Dass wir uns ermutigen, dran zu bleiben in Zeiten der Not und im Zweifel. Ja? Nicht allen von uns geht es gleich gut im Glauben. Aber diejenigen, die dann die Kraft haben, die können die anderen doch anspornen, dran zu bleiben. Ja? Und so habe ich mir das so ein bisschen mit dem Metallplättchen vorgestellt. Ja? Wenn man das so biegt, also wenn man sich mal größer vorstellen würde, ist das ja so eine gebogene Scheibe. Wenn man die durchdrückt, dann ist das ja ein nach vorne pushen und etwas, was dahinter liegt, ist so ein bisschen ein Ziehen. Ja, meine komischen Gedanken, ich hoffe, ihr könnt sie nachvollziehen. Also wenn man etwas drückt, dann entsteht ja ein Sog dahinter und ein nach vorne drücken, wenn man dieses Metallplättchen drückt. Und so ist es, dass wir schieben, dass wir anpushen, sage ich mal. Ja, dass wir uns ermutigen, dran zu bleiben und hinterherziehen und sagen, komm wieder auf den Weg mit Jesus. Bleibe dabei. Und ich kann dir diesen Psalm einfach empfehlen, lies ihn mal. Vielleicht passt er genau in deine Situation. Einfach ganz praktisch stärken und ermahnen. Warum? Damit unser Glaube fest wird. Da damit wir unseren Blick auf unseren Herrn Jesus lenken. Und ich laufe zu dir, weil du alles für mich bist. Wodurch kann unser Glaube noch fest werden? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, durch starke Strukturen. Als sie aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt haben, beteten sie mit Fasten, befahlen sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Ja, Paulus und Barnabas ernannten Älteste in diesen drei Gemeinden. Die Bibel spricht auch von Bischöfen oder Aufsehern in Philipper 1 oder auch von Führern in Hebräer 13. Hin und wieder wird auch das Bild des Hirten gebraucht, den ich persönlich sehr gerne mag, diesen Begriff des Hirtens. Weil er für mich eben drei wichtige Aspekte von geistlicher Leitung und Verantwortung deutlich macht. Ja, einmal diese Führung, wie der Hirte seine Herde führt. Die Ernährung, wie er sich darum kümmert, dass die Herde ernährt wird und wie er sie schützt. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und der Stab ist ja auch Schutz im Kampf gegen wilde Tiere. Und an dieser Stelle und auch an anderen Stellen wird deutlich, dass es mehrere Älteste sind. Ja, dass es nicht einer ist, der die Verantwortung hat und in dem die ganze Last liegt und in dem auch ja, die ganze Verantwortung für Lehre liegt, sondern es sind mehrere. John Stott sagt in seinem Bibelkommentar Local and Plural. Ja, lokale Gemeinden, also lokale örtliche Gemeinden und Plural. Die Ältesten sind mehrere. Und so setzen Paulus und Barnabas hier eine klare Struktur ein. Ja, die Apostel können nicht immer da bleiben. Und darum brauchen die Menschen jemanden, der sie geistlich weiter ernährt, schützt und führt. Und so haben sie sie eingesetzt hier unter Handauflegen und Gebet, Fasten und haben sie den lebendigen Herrn anbefohlen. Und ich weiß nicht, ob dieser Begriff hierher kommt, keine Ahnung. Vielleicht kennt ihr das, was unter Briefen manchmal steht oder in SMS. Also wenn ich eine SMS oder eine Mail von Dr. Nestvogel bekomme, dann steht das meistens drunter, dem Herrn befohlen. Ja, was bedeutet das? Ihm anvertraut, seiner guten Führung anvertraut, in seine Hand gelegt. Ja, dieser Wunsch. Wem soll man denn sonst anbefehlen? Ja, wem sonst? Sonst macht unser Glaube doch überhaupt keinen Sinn. Wir lesen es ja auch hier. An den sie gläubig geworden waren, den werden sie anbefohlen. An wen denn sonst? Ja. So, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat starke Strukturen mit dem Thema zu tun, wenn unser Glaube fest wird? Und dazu schlagen wir mal auf Epheser 4, die Verse 11 bis 13. Epheser 4, die Verse 11 bis 13. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Ja, hier steckt unheimlich viel drin, was eine eigene Predigt wert wäre. Und ich kann euch die Predigt empfehlen von Jörg, die er vor gut 8 Jahren, denke ich, beim Jesuspunkt gehalten hat, über den Epheserbrief und auch eben über diese Verse. Ich habe es ja, glaube ich, noch irgendwo zu Hause. Also wer tiefer sich einfach mal damit beschäftigen möchte, kann die gerne von mir bekommen. Und wir finden hier verschiedene Berufene, ja? Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Wir müssen Evangelisten mal einfach als Beispiel rausnehmen. Ja, jeder von uns soll ja evangelistisch aktiv sein, aber hier gibt es auch noch Menschen, die diese Gabe, diese spezielle Berufung eines Evangelisten haben, die wie ein Lutz Schäufler, den wir nächstes Jahr ja einladen, als Evangelist unterwegs sind und Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündigen. Ja, und so gibt es unter anderem eben auch Lehrer und Hirten, die das Wort Gottes lehren und als Hirten die Herde beschützen und führen. Und was ist das Ziel des Ganzen? Hingelangen zur Einheit des Glaubens, Das ist ja nur eine Sache, die wir hier gefunden haben. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr, sehr intensiver Text, den wir haben, dass wir zur vollen Reife kommen, dass wir zur Erkenntnis Christi kommen. Und wenn wir Christus erkennen, dann wird doch unser Glaube gestärkt, wo wir reif werden im Glauben. Da ist unser Glaube gestärkt, wo wir Einheit des Glaubens haben. Da sind wir zusammen stark im Glauben. Da wird unser Glaube fest. Und wodurch wird das Wärmekissen fest? Ja, wie gesagt, der Chemiker würde sagen, durch diese Strukturen, die da drin sind. Und so sind hier Lehrer und Hirten unter anderem genannt, die diese Strukturen in der Gemeinde abbilden. Und wo etwas durch die Verkündigung des Wortes am Sonntag und auch sonst unterhalb der Woche, die gelebt wird und die weitergegeben wird, die getan wird, wo Festigung letzten Endes im Glauben kommt. Ja? Wir haben uns nicht die Zeit, noch uns die anderen Aufgaben hier anzusehen, aber die Verkündigung, wenn wir dabei mal bleiben, dann ist es doch genau das, was zählt. Woher kommt der Glaube? Der Glaube kommt aus der Verkündigung, speziell wenn es auch um die Rettung geht. Und die Verkündigung ist was? Die Worte Christi. Römer 10, Vers 17. Müssen wir uns merken. Ja? Und als Paulus, werden wir auch noch zu kommen in der Apostelgeschichte, die Ältesten von Ephesus, in Apostelgeschichte 20, wo er sich von ihnen verabschiedet, da sagt er ihnen in Vers 32, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, welches Kraft hat aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Er befiehlt wieder hier dieses Anbefehlen Gott an und dem Wort seiner Gnade. Ja, dieses Wort hat Kraft, diese Dynamik, dieses Dynamit, was da drin steckt. Und das festigt unseren Glauben. Ja, die Worte Christi in der Verkündigung, aus der Verkündigung der Glaube. Römer 10, Vers 17. Und dieses Wort rüstet uns aus mit dem, was wir brauchen. Ja, wir können quasi unseren Rucksack immer wieder neu packen, wenn wir Gottes Wort studieren, wenn wir Gottes Wort hören, um für die kommende Woche oder die kommende Zeit wirklich die Ausrüstung zusammen zu haben, die wir brauchen, damit in unserem Alltag der Glaube fest ist. Und darum gibt es unter anderem diese Strukturen. Das, was hier eingesetzt wurde, ist in der Bibel uns so deutlich gegeben worden. Und darum ist es wichtig, dass wir alle sonntags hier sind. Dass wir hören, was Gott zu sagen hat. Dass wir unseren Rucksack vollpacken können, damit unser Glaube fest wird. Und da möge der Herr immer wieder Gnade zu schenken. Und ich hoffe, dass das ein Gebetsanliegen von uns ist. Ja, donnerstags beten wir immer wieder dafür, dass wir Sonntag hier sind, dass unser Herz voll wird von Gottes Wort und dass wir aktiv werden, um seinem Wort zu folgen. Und auch wenn es hier um das Gebet für die Ältesten von Paulus und Barnabas geht, und möchte ich euch nochmal dazu ermutigen, bitte betet auch für uns drei. Ja? Wir sind doch auch nur Menschen, wir sind nicht frei von Fehlentscheidungen, nicht frei von Sünde. Betet für uns. Wir brauchen das umso mehr, damit wir den wahren Dienst, wie wir gesehen haben, im Wort und im Gebet, Apostelgeschichte 6, damit wir ihn vorantreiben können, damit wir selber Vorbilder der Herde sein können, wie es an anderer Stelle steht, ich denke im 1. Petrusbrief, dass wir mit Freude und Liebe dienen können, dass wir die Kraft haben, die wir, wie wir auch gestern nochmal neu gelernt haben eigentlich, müssen wir nochmal neu überdenken, die Kraft haben durch den Heiligen Geist, aber auch körperlich, immer wieder die Kraft haben, wirklich vorzubereiten und zu dienen. Und deswegen nochmal der Aufruf und die Bitte, betet für uns als Leitung. Und wir sehen, dass hier Älteste eingesetzt worden sind. Und jetzt ist es für Paulus und Barnabas klar. Wir können weiterziehen. Ja? Wir haben alles getan, was getan werden konnte. Es gab die Verkündigung des Evangeliums. Menschen wurden zu Jüngern gemacht. Die Leute hatten vielleicht ein Stück des Alten Testaments, wo sie auch immer wieder die Menschen unterrichten konnten. Nun gab es Älteste, es gab feste Strukturen. Und als dritten Punkt nennt John Stott, der Heilige Geist ist da, der führt und leitet. Ja, auch passend einfach für diese Woche, der Heilige Geist ist da. Er ist in den Gläubigen fest verankert. und er führt und leitet. Ja, und so konnten Paulus und Barnabas nun weiterziehen und das lesen wir dann, Vers 24 und 25, dass sie Pisidien durchzogen haben. Ja, ich habe euch nochmal die Karte hier. Links oben ist Pisidien und unten ist Pamphylien. Ja, und unten, wo es rot eingeeckt ist, da ist dann Perge und da ist Attalia. Ja, dort war es diesmal nötig, das Wort zu verkündigen. Apostelgeschichte 13 haben wir gelesen, dass sie irgendwie nur durchgezogen oder vorübergezogen sind. Aber jetzt war es dran. Perge bekam das Wort Gottes zu hören. Und dann kommen wir langsam zum letzten Punkt, sind sie nach Hause gefahren. Nach Hause zu der Gemeinde, wo sie ausgesandt wurden. Sie segelten ab von Attalia nach Antiochia, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Vers 26. Also zurück in die Gemeinde, von wo sie gestartet sind. Von genau dort, und wo sie dort nun wieder zurück sind, können wir für uns noch einen letzten Punkt mitnehmen, wie der Glaube fest wird. Durch Zeugnisse. Diese Möglichkeit haben wir auch in der Gemeinde. Bewusst nochmal gegeben. Nutzen sie oft nur zu Silvester. Aber wir haben diese Möglichkeit hier, zu zeugen von den großen Taten Gottes. Und damals, als sie losgezogen sind, sind sie der Gnade Gottes anbefohlen worden. Wieder dieses Anbefehlen hier. Niemand anderem, außer dem lebendigen Gott. Davon sind sie abhängig. Davon waren sie abhängig, davon sind wir alle abhängig, von seiner Gnade. Ja? Und ohne diese Gnade hätte dieses Missionswerk nicht gelingen können. Gnade Gottes. Auch das, ihr merkt, die nicht da waren, viel verpasst in den Vorträgen von Rudi Borg, haben wir gehört. Es ist Gnade Gottes, dass der Heilige Geist wirkt auf dieser Welt und dann auch am Herzen von Menschen und folglich, wenn jemand gerettet ist, im Herzen eines Menschen. Und so ist es das Wirken Gottes, das das Werk vollbracht hat. Das Werk wurde erfüllt. Ja, Apostelgeschichte 13, Vers 2, kann man das wunderbar nachlesen, wie das begonnen hat. Ja, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Dieses Werk, Missionsreise, loszuziehen. Und hier finden wir nun am Ziel angekommen. Das Werk wurde erfüllt. Und so fasst Werner de Boer, Kommentator in der Wuppertaler Studienbibel, zusammen. Hatte der Heilige Geist bei ihrer Aussendung dieses Werk so verhüllt gelassen, wie einst bei Abraham das verheißene Land, jetzt stand dieses Werk als vollendetes in seiner ganzen Größe vor ihnen. Ja, damals wussten sie wahrscheinlich noch nicht, wo es genau hingehen wird und was ihnen alles passieren wird. Aber jetzt am Ende, rückblickend, können sie die großen Taten Gottes sehen und dieses ganze Werk steht in vollendeter, in seiner ganzen Größe vor ihnen. Das Wirken Gottes, das Einwirken von außen in seiner Gnade. Und das ist es, wenn jemand diesen Knopf hier drückt. Da ist jemand, der diesen Knopf drückt und dann wird das hart. Ja? Und davon zeugen die beiden, dass da jemand ist. Es war nicht ihr Werk, sondern es war das Werk, wozu der Heilige Geist sie berufen hat. Es war Gottes Werk, was hier deutlich wird, dass sie erfüllt hatten durch Gottes Gnade. Und so waren sie angekommen und haben gesagt, Leute, kommt alle zusammen. Wir müssen euch viel erzählen. Ich habe viel gehört, wir haben viel erlebt. Und das müssen wir euch weitererzählen. Das ist Zeugen. Zeugen von den Taten Gottes. Ja, sie suchten die Gemeinschaft mit den Christen, sie riefen alle zusammen und sie waren keine Einzelgänger, die natürlich die Zeit lang mehr oder weniger alleine unterwegs waren. Aber sie suchten immer wieder diese Gemeinschaft und kamen in ihre Aussendungsgemeinde zurück und suchten da die Gemeinschaft und sagten, Leute, wir haben euch viel zu erzählen. Und warum? Damit ihr Glaube fest wird. Damit sie hören von den großen Taten, damit ihr Glaube fest wird. Erzählt von der Größe Gottes unseres Herrn. Haben wir auch noch die Tage gesungen. Er ist vollkommen in allem, was er tut. Ein Gott, der Treue hält. Er ist ganz ohne Falsch, gerecht und heilig ist er. Er tut die Wunder. Er rettet Menschen. Er, wie es hier dann gleich noch steht, öffnet die Tür des Glaubens. Ja? Und es ist so interessant hier, die Gemeinde sagt nicht, ja, erzählt jetzt mal, was ihr auch alles so gemacht habt, habt ihr auch schön gearbeitet, also Rechenschaft quasi. Nein, die anderen beiden kamen und sagten, wir wollen euch erzählen, wir wollen euren Glauben dadurch stärken. Das ist unser Anliegen und das ist eben Zeugnis geben von den großen Taten Gottes berichten. Haben wir auch noch einige Male drauf in der Apostelgeschichte. Das, was ihr mit Gott erlebt habt, das gebt weiter. Die Bewahrung, die Führung, auch das Leiden, auch davon werden sie berichtet haben. Und so geht dieses Werk unter den Nationen weiter bis heute. Bis heute geht es um die Türe des Glaubens. Damals war das was Besonderes, dass nun die Nationen eben auch den Glauben in Jesus Christus, an Jesus Christus erleben durften und für sich in Anspruch nehmen durften. Aber es ist auch die Tür des Glaubens an jedem einzelnen Herzen. Ja, das machen so ein bisschen diese Stellen auch deutlich, diese unterschiedlichen Aspekte, wo Gott wirkt. Und das ist bis heute, bis in unsere Zeit, bis in unsere Gemeinde. Er ist der Handelnde, er wirkt. Und so geben diese beiden Gott in allem die Ehre. Sie sagen, das hat er getan. Aus menschlicher Sicht haben sie ja nicht nur Gutes erlebt, aber es war Gottes Wirken, was sie hier weitergegeben haben. Und so verweilten sie einige Zeit dort. Das haben sie erlebt. Rote und blaue Striche machen das deutlich. Ich habe dort viel und oft diese Karte gesehen. Aber sie sind rumgereist, gut 1 bis 1,5 Jahre geht man von aus. Haben dabei 1000 Kilometer zu Land, 800 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Und immer wieder pflegten sie die Gemeinschaft mit den Jüngern. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Gemeinschaft. Auch, damit unser Glaube fest wird, eben durch den ersten Punkt Stärkung, Ermahnung, Ermutigung. Ja, und darüber möchte ich nun noch einige Gedanken verlieren, einfach mal zu hinterfragen. Was bedeutet dir Gemeinschaft? Sie verweilten eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Sie waren da, sie suchten diese Gemeinschaft. Wie sehr ist dir die Gemeinschaft der Heiligen in Gevelsberg wichtig? Welche Priorität hat diese Gemeinschaft für dich in deinem Leben? Ich sage mal, jetzt speziell gemünzt vielleicht auf sonntags morgens. Ja? Bei einigen, so sagt uns der Hebräerbrief, das können wir vielleicht noch gemeinsam lesen, Hebräer 10, Vers 24 und 25, da sehen wir, warum Gemeinschaft wichtig ist und bei einigen ist es eine Unsitte geworden, dass sie diese Gemeinschaft vernachlässigt haben. Hebräer 10, Verse 24 und 25. Dort steht, und lasst uns aufeinander Acht haben, uns zu Liebe und guten Werken anreizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Wie sollen wir denn aufeinander Acht haben? Wie sollen wir uns denn zu Liebe und guten Werken anreizen, wenn wir uns nicht sehen? Wenn wir diese Gemeinschaft nicht leben? Ja? Das Problem in Deutschland ist, glaube ich, dass wir die freie Wahl haben. Oder meinen zu haben. Ja? Wir können so viel anderes sonntags morgens tun, wo wir denken, ja, das ist doch für mich jetzt mal gut. Ob es, weiß ich nicht, ob es Ausschlafen ist, ob es einen Film gucken ist, ob es irgendwelche Sportsachen ist, die man machen kann oder ob es beliebt ist, auch brunchen, mal schön sonntags morgens brunchen gehen. Wir haben so viele Möglichkeiten, die wir tun können sonntags morgens. Frage ist, welche Priorität hat die Gemeinschaft der Heiligen für dich? Natürlich können wir auch immer wieder sagen, ja, wenn ich doch bei anderen bin, so ein bisschen, ich sag's einfach mal direkt raus, die fromme Ausrede, dann kann ich doch Zeugnis sein. Hast du mal drüber nachgedacht, wenn die anderen dich fragen, was machst du denn eigentlich hier? Solltest du nicht sonntags morgens im Gottesdienst sein? Habt ihr das nicht bei euch? Ich weiß nicht, welche Antwort du darauf geben würdest, aber ist es nicht so? Die Gemeinschaft der Heiligen, wie wichtig ist uns das? Und ich möchte das nochmal ins Gedächtnis rufen, wofür wir auch donnerstags immer beten. Millionen Menschen haben keine Wahl. Die wollen sich treffen und können sich nicht treffen. Die wollen Gemeinschaft haben und wollen von Gottes Wort hören und können es nicht. Und wir treten dieses Privileg, was wir haben, manchmal mit Füßen. Ja? Die Freiheit, die wir haben, die nutzen wir aus. Und ich wünsche mir, dass wir darüber nachdenken und sagen, hey, es ist die Gemeinschaft unter den Heiligen. Da kann unser Glaube fest werden durch Ermahnung und Ermutigung, durch Zeugnisse, durch das Hören auf das Wort Gottes. Ja, und ein Mann, der hätte wahrscheinlich eine gute Ausrede gehabt, von dem möchte ich euch noch vorlesen, der wirklich hätte sagen können, ja, bringt mir doch eh nichts, ich kann auch zu Hause bleiben. Und da war ein Pfarrer, der lernte bei Hausbesuchen in der neuen Gemeinde einen alten Mann kennen, den er Sonntag für Sonntag im Gottesdienst gesehen hatte. Aber er merkte dann, dass die Verständigung mit diesem alten Mann schwierig war, denn er war überaus schwerhörig. Der Pfarrer fragte dann erstaunt, können Sie denn im Gottesdienst von Gebet und Predigt überhaupt was mitbekommen? Er sagte, nö, gar nichts. Und da kommen Sie dennoch Sonntag für Sonntag zur Kirche? Der Alte sah den Pfarrer bedeutsam an und sagte mit großem Nachdruck, Gemeinschaft der Heiligen, Herr Pfarrer. Gemeinschaft der Heiligen. Ja? Er hätte sagen können, ich kriege doch eh nichts mit. Aber er wusste um die Gemeinschaft der Heiligen, bei seinen Brüdern und Schwestern zu sein. Und ich wünsche mir, dass wir das erleben, dass dadurch unser Glaube fest wird. Dass wir nicht hin und her wanken. Dass wir das hier in unserer Gemeinde erleben, die Stärkung und die Ermahnung. Es gehört beides zusammen. Dass wir Zeugnisse hören können. Ja? Und wisst ihr was? Als ich so drüber nachdenke, was wir hier eigentlich erleben, und ich sage, dass alles gut ist, was wir hier erleben, und dass alles vollkommen ist, nein, aber Gottes Gnade lässt uns sehen, was wir heute durchgenommen haben. Viele Aspekte. Wir haben im besonderen Maße in der letzten Woche Ermahnung und Stärkung, Ermutigung erhalten, als Rudi Borg hier war. Es war ein Vorrecht, ihn da zu haben. Und der uns dieses Thema des Heiligen Geistes so nahe gebracht hat und mit welch einer Freude, wie er das getan hat, wo ich einfach jeden Abend nur ermutigt worden bin. Also eine große, große Sache, die wir hier erleben durften. Ja? Wir durften letztes Wochenende, was Paulus und Barnabas erlebt haben, auch diesen Gottesdienst im Gospeltreff veranstalten, wo nun wieder einige Menschen das Evangelium gehört haben, was sie vielleicht noch nie gehört haben. Und sie jetzt dran sind mit der Entscheidung, die sie zu treffen haben. Wo wir Woche für Woche ein Stück weit Jüngerschaft betreiben, so drücke ich es einfach mal aus, wo wir über den Gottesdienst hinaus verschiedene Möglichkeiten haben, damit wir unterrichtet werden können, im Frauentreff, im Teenie-Kreis, im jungen Erwachsenentreff, in den Hauskreisen, wo wir gelehrt werden und wo wir unterrichtet werden und wo wir merken, vielleicht nicht jedes Mal, aber immer wieder neu, unser Glaube ist gefestigt worden. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank haben wir schon sehr früh Strukturen in unserer Gemeinde gehabt. Schon von Anfang an konnten wir so wichtige Weichenstellungen stellen, die bis heute zählen. Und zu guter Letzt darf ich schon einen Ausblick geben auf den 17. Juni. Wir werden einen Abend des Zeugnisses haben. Ja? Zwar kein Ausgesandter von unserer Gemeinde, der wieder zurückkommt, ja, oder jemand wie Jörg, der vor nicht ganz zwei Wochen einen Abend über Ukraine und Moldawien gemacht hat und Zeugnis gegeben hat von den großen Taten Gottes, die ihn motivieren, sondern am 17. Juni wird Alex Lind von Open Doors hier sein, der Zeugnis geben wird von Christen, die verfolgt werden, sodass unser Glaube gefestigt werden kann. Das ist doch Grund, dass wir unserem Herrn danken können, dass wir das alles erleben dürfen, dass seine Gnade in den letzten 5 Jahren so offensichtlich war. Und ich wünsche mir, dass unser Glaube fest wird. Ja? Ich dachte jetzt, hier jemand an den Kopf knallen würde, das täte schon echt weh. Vorhin wäre das noch ziemlich weich gewesen, das wäre super. Und jetzt ist es richtig hart. Das Ding ist fest geworden. Durch verschiedene Sachen. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Bild im Kopf haben, dass wir an diese 3 Sachen denken. Wie wird unser Glaube fest? Durch viel mehr Sachen, aber heute durch Ermahnung und Ermutigung, durch klare Strukturen und durch Zeugnisse. Lass uns beginnen. Amen.